Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss. Freiheit, Freiheit. Kennst du das noch?
Ja, klar. Hallo. Ja. Ich bin Kind aus den 80ern.
War das nicht 90er?
Doch, aber deswegen kenne ich das.
Ja, ne?
Ja.
Brutal, brutal. Guten Morgen, Sarah.
Guten Morgen, Mike.
Das ist mir gerade so eingefallen, wo wir über das Thema heute gesprochen haben. Wie viel Freiheit für den Hund darf es denn sein? Und boah, darüber könntest du, glaube ich, eine eigene Staffel machen. Und bin sehr gespannt, was du so zu sagen hast und wie deine Meinung ist. Wie weit ist denn die virtuelle Leine für den Hund am Ende? Und was tut gut und was tut nicht gut? Ich glaube, das ist so eine ethische Frage ja fast, weil jeder da eine eigene Philosophie hat, wahrscheinlich, jeder Hundebesitzer. Du hast aber was ganz Fantastisches gemacht, nämlich, wenn wir einmal noch zurückgucken in die letzte Folge, du hast eine kleine Abstimmung gemacht und folgt uns gerne bei Instagram. Der will nicht nur spielen, da haben wir unseren eigenen Kanal, den wir leider, haben wir festgestellt, etwas vernachlässigt haben in der letzten Zeit. Und jetzt ist Sarah voll die Insta-Biene geworden. Und hat,
also ich bitte dich, da unterbreche ich dich jetzt einmal mal direkt. Ich bin keine Insta-Biene, da bestehe ich auch drauf.
Aber du hast was Gestreiftes an heute, deshalb kam ich drauf auf das Bild. Okay.
Aber auf gar keinen Fall will ich eine Insta-Biene sein. Nee, aber ich finde es halt total nett, mit euch im Austausch zu sein. Und ich lese immer die ganzen Nachrichten und Kommentare und ärgere mich, wie wenig Zeit wir haben, die alle zu beantworten oder aufzunehmen. Und wir versuchen ja auch immer, die Themenvorschläge irgendwie einzubinden. Aber irgendwie reicht mir das auch nicht. Und mich würde so, also ich hätte so gern viel mehr Feedback von unserer Zuhörerschaft und dachte mir, wir kriegen das vielleicht über Abstimmungen ganz gut hin. Also über Abstimmungen, wir fragen euch einfach, ne, und ihr sagt, was ihr denkt. Und jetzt von der letzten Folge, da ging es ja um die Vermenschlichung der Hunde, da habe ich dann jetzt mal bei Insta gefragt, wie viel Vermenschlichung findet ihr denn okay oder beziehungsweise wie macht ihr das so? Und habe halt gefragt, was ist für euch noch okay? Also den Hund zudecken oder dem Hund Brote schmieren oder dem Hund vom eigenen Tag erzählen oder alles das und noch viel mehr. Und abgestimmt, also das fand ich krass, also 42% und wir haben fast 300 Stimmen generiert und 42% sagen, also Hund zu decken, Logo. Also fast die Hälfte macht das auch, muss ich sagen, habe ich ja auch schon gesagt, in der letzten Folge mache ich auch. Mhm. 3% nur schmieren dem Hund Brote, das waren genau 8 Leute und finde ich auch gut, weil müssen wir an die Gesundheit denken. Mhm. 25% sagen, dem Hund erzähle ich auf jeden Fall auch von meinem Tag und 30% sagen, alles das und noch viel mehr.
Würde ich machen.
Mhm. Finde ich eigentlich ganz cool so, weil im Schnitt, also gewonnen hat auf jeden Fall den Hund zudecken. Und ich glaube, das ist das, also spätestens, wenn er sich zu uns ins Bett legt und wir muckeln. Mike, dann decken wir den doch. Also, ich zähle mich ja selbst auch dazu.
Also, bei mir ist es so, ich gestehe, hat der Hund im Bett nichts zu suchen. Das ist aber auch mein Ding, weil, also, wenn du Bilbo im Bett hast, dann ist das Bett halt einfach voll. Bei Bella geht's noch, aber du hast halt einfach wirklich, die Klimaerwärmung macht's möglich. Die wissen ja gar nicht mehr, wann sie ihr Fell abschmeißen sollen und wann nicht. Also das geht ja ein ständiges Hin und Her. Mhm. Und du kannst dir vorstellen, also ich brauche keine Daunendecke, wenn ich Bilbo im Bett hätte, dann hast du ein Naturfell, das dich wärmt. Allerdings hängt das Fell nicht mehr an Bilbo dran, sondern es ist im Bett verteilt. Insofern ist das ausgeschlossen, aber es ist wirklich so, dass auch ich Bella zum Beispiel zudecke, das arme kleine Ding, weil ihr doch immer so kalt ist.
Erwischt. Erwischt. Ja. Ich wusste es doch.
Aber sie hat einen Platz auf dem Schaukelstuhl. Habe ich das mal erzählt eigentlich?
Also vom Schaukelstuhl weiß ich, aber ja. Ich wusste nicht, dass das ihr fester Platz ist. Nee.
Doch.
Wie süß. Die Granny, ne? Jetzt haben wir so eine Granny auf ihrem Stuhl. Oh,
ja,
sweet.
Sie ist halt young, aber sie hüpft drauf und genießt das, dass der dann so ein bisschen, weil sie drauf springt, schaukelt er so ein bisschen. Und dann nimmt sie diesen Schwung mit, kringelt sich auf ihrem Kissen ein. Und dann, wenn er aufgehört hat, und wenn sie manchmal dann auf dem Rücken liegt, dann kriegt sie so eine leichte Decke drüber gelegt, sodass sie dann auch in Ruhe schlummern kann. So ist das.
Also ich finde sowieso, wenn die Hunde sich irgendwo einkuscheln und so einrollen, dann sieht das ja immer automatisch süß aus, ne?
Ja.
Und wenn die dann noch... Nee, das ist bei uns nicht so. Wir sind aber, ich finde, wir sind eh nicht so süß. Also der Mensch ist ja nicht süß, außer als ein Baby oder ein kleines Kind. Dann ist er süß. Aber sobald er erwachsen ist, ist ein Mensch ja nicht mehr süß. Ich glaube, das liegt daran, dass wir so viel Haut haben. Also, dass wir so nackt sind.
Ach so.
Ich finde, Fell macht Lebewesen einfach automatisch direkt süßer. Guck mal zum Beispiel.
Lassen. Also.
Ja, aber das wird im Gesicht, naja.
Ja, stimmt, nee. Du hast recht.
Guck mal, wenn ich an Spinnen denke zum Beispiel, ne? Man könnte sagen, ich habe meine Phobie ein bisschen überwunden, aber das ist irgendwie schon so ein Thema, was ich da habe mit den Tieren. Und ich habe versucht, einen Bezug zu denen aufzubauen und da hilft das total, sich Nahaufnahmen von Spinnen anzuschauen. Also richtige Close-ups, ganz so Mikroaufnahmen von Spinnen. Die sind nämlich unglaublich niedlich, ne? Also, aber das weißt du erst, wenn du die aus der Nähe, die haben echt manchmal sogar Gesichter, Mike. Die sind wirklich, du verziehst jetzt das Gesicht, die sehen wirklich süß aus. Und die sehen immer noch süßer aus, wenn die Fell haben. Das ist, da habe ich noch gedacht, siehst du, da trifft's wieder zu. Wenn die Spinne nackt ist, dann ist die schon irgendwie so nicht mehr ganz so. Dann hat die vielleicht noch ein lustiges Gesicht, aber süß ist sie dann nicht mehr. Und sobald die Fell hat, zum Beispiel eine Vogelspinne, dann hat die irgendwie was Tierischeres an sich. Verstehst du, wie ich das meine? Oder habe ich eine Störung? Ich glaube, du guckst mich an, als hätte ich einen Knall.
Nee. Ich finde das einen interessanten Aspekt. Ich würde nicht auf die Idee kommen, an eine Spinne näher ranzuzoomen, weil ich da einfach insgesamt eine Antipathie habe, die recht groß ist. Ich versuche das mal. Also, ich bin da niemand, der irgendwie beratungsresistent ist. Ich probiere das gerne.
Ich dir empfehlen, aber du musst die auch nicht selber machen, die Bilder. Das Internet ist voll.
Ja, nee, das würde ich auch nicht. Das möchte ich auch nicht.
Ich nehme mich auch nicht.
Oh ja, aber deine Theorie leuchtet ein. Leuchtet sehr ein mit dem Fell. Leuchtet total ein.
Irgendwie, also, ne? Deswegen sind Hunde so süß. Und Katzen. Und Mäuse. Und Hamster. Und Hasen. Und Kühe.
Und Nashörner.
Alle. Ja, aber Nashörner sind doch auch süß, ne?
Oh.
Und die haben kein Fell.
Ich habe so die ein oder andere Erfahrung mit Nashörnern, die sind nicht süß.
Nee, so im Face-to-Face muss ich sagen, nö. Aber das gilt ja für ganz, ganz viele Tiere. Also es gibt ja auch noch viele Tiere, die will ich jetzt so nicht treffen.
Nee. Aber ja, sie haben was Knuddeliges auf jeden Fall. Ja, wenn man sie so von Weitem sieht und so. Und wenn man
guck dir mal Nashorn-Baby an.
Ja. Oder auch Rhinos, also hier die Wasser, wie heißen die?
Rhinozerosse, ja.
Flusspferde.
Flusspferde.
Ja, ist das so?
Ah nee, warte mal, ein Rhinozeros ist doch ein Nashorn. Ein Flusspferd ist ein Hippopotamus.
Ein Hippo, genau. Ja. Wie war dein Hund im Moment der Woche?
Ich musste mich jetzt entscheiden. Also ich entscheide mich jetzt für die Anpassung für die Ausmessung von Boogie. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ja. Also diese Rollstuhlsache, ich setze total viel da drauf. Ne? Ich kann es kaum abwarten, wirklich, weil die läuft sich so diffuten blutig und wir sind so eingeschränkt. Also ich kann es echt kaum abwarten, dass der kommt. Und ich habe ja diese fantastische, wunderbare Physiotherapie. Therapeutenpraxis, bei denen wir ja inzwischen Stammgäste sind und ein- und ausgehen. Und die haben einen super Kontakt in die Lüneburger Heide zu jemandem, der halt Rollstühle baut und überhaupt für Hunde mit körperlichen Defiziten, Orthesen und Prothesen und alles Mögliche baut und eben auch Rollstühle. Und dann haben wir da so einen Zoom-Termin gehabt. Meine Physiotherapeutin arbeitet schon lange mit denen zusammen und kennt diese ganze Ausmessprozedur und wird parallel aber noch angewiesen von der Rollstuhlbauerin. Wie nennt man das denn? Da wird es einen Fachbegriff geben. Ich blamier mich gerade. Auf jeden Fall, wir kamen dann also mit Sack und Pack und allen Hunden und Boogie mittendrin und die wurde halt ausgemessen, aber wirklich minutiös, Zentimeter für Zentimeter wird geguckt, wie ist der Umfang des Oberschenkels, wie steht wo steht die Schwanzwurzel zum Oberschenkel, wie hoch ist der, also die wurde wirklich auf Länge, Höhe, Breite, Dicke, Umfang, alles wurde ausgemessen. ich habe Komplimente bekommen dafür, wie unfassbar gut bemuskelt sie ist, obwohl sie ja quasi zur Hälfte gelähmt ist. Gebe ich direkt wieder zurück an die Physiotherapeutin, die sich das ja oder die mir geholfen hat, dass wir uns das erarbeiten. Ja, und jetzt ist es so, dass es da sogar einen Leihrollstuhl gibt. Der wird jetzt für Boogie umgebaut. Also der passt nahezu 100%. Das hätte den Vorteil, dass ich nicht direkt für Unmengen Geld einen Rollstuhl kaufen muss, sondern mit einer Leihgebühr können wir das quasi jetzt auch mal dann ausprobieren. Ne? Also wir zahlen dann eine monatliche Leihgebühr. Sie kann den Rollstuhl nutzen, wenn er gut passt. Ne? Das werden wir jetzt dann mal ausprobieren. Wenn er nicht passt, schicke ich den zurück. Dann müssen wir doch einbauen lassen. Aber das ist jetzt so erstmal der erste Plan. Und ich bin echt aufgeregt. Und das ist für mich der Hundemoment der Woche. Diese ganze Aktion, dieses Ausmessen, diese Freude auf diesen Rollstuhl. Also ich freue mich wirklich tierisch darauf. Und ich hoffe, dass wir dadurch einfach eine entspannte nächste Zeit haben werden und wieder mehr machen können mit ihr. Weil es fühlt sich falsch an, ohne sie rauszugehen. Die anderen Hunde brauchen aber mehr als oder können auch mehr. Das irgendwie bin ich in einem extremen Konflikt gerade.
Ja, ich stelle mir das höllisch vor und ich habe großen Respekt davor, dass du das so durchziehst und wie viel du da tust und da wirklich einfach auch alles reingibst. Das muss man auch erstmal machen. Von daher. Ja, ich hoffe, dass das gut funktioniert, wirklich. Ich hoffe, dass das gut funktioniert und dass ihr dann einfach ein bisschen mehr Lebensqualität wieder habt, ne?
Ja, das hoffe ich halt auch. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie es so läuft, alles. Ja, und dann werden wir mal sehen. Wie war denn dein Hundemoment der Woche?
Der hatte was mit Freiheit zu tun. Und aber auch ein bisschen kurios, weil ich bin morgens mit Bilbo und den anderen spazieren gegangen und der humpelte wie blöde. Der hat das manchmal, wenn er es irgendwie übertreibt und dann hat er aber wirklich auf eine Art und Weise hinten rechts gelahmt, wo ich dachte so, das sieht nicht gut aus. Vor allem, weil die Pfote hat mich so ein bisschen an dich erinnert, dann kam ich so ein bisschen leicht in Panik. Die Pfote setzte er nicht richtig auf, also nur mit den Zehenspitzen quasi berührte er den Boden und hat dann gar nicht mehr so richtig aufgetreten. Das hat er manchmal und das verschwindet dann auch wieder. Das ist dann wirklich immer in Situationen, wenn er das dann irgendwie abends vorher oder einen Tag vorher übertrieben hat. Und dann zerrt er sich was oder was auch immer, was bei so großen Hunden ja auch relativ häufig passiert. Und ich dachte so, okay, du guckst es dir jetzt einfach mal 2 Tage an und in der Regel ist es dann weg und wenn nicht, dann gehst du halt zum Tierarzt. Und am selben Abend war das, was natürlich so oft passiert und ihr könnt es euch schon vorstellen und es ist auch wirklich, so viele Rehe habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen, wie die Masse, die bei uns rumlungern. Das ist mir jetzt auch erst bewusst geworden, weil man am Tageslicht habe ich es gesehen, als ich Carlotta zur Kita gebracht habe. Da haben wir den Schlafplatz entdeckt der Rehe und der Hirsche und da waren 8 oder 10 Hirsche plus, ich weiß es nicht, glaube 15 weibliche Tiere und also es war ein Riesenrudel. Und jetzt ist mir auch klar, und die leben halt in unserer Area, ja? Das ist also auch der Weg runter zum Strand, das ist genau der Wildwechsel. Und da wurde mir bewusst, die können gar nicht anders, als ab und zu mal gucken, was so los ist. So an dem Abend war es wieder soweit. Ich guckte wirklich in gefühlt hunderte von Augen, als ich mit meiner Stirnlampe da durchstapfte, die auf dem Feld standen und liefen auch gar nicht weg. Weil mittlerweile kennen sie die Hunde scheinbar. Ne? Bilbo war interessiert, ist hinterher und ich weiß mittlerweile einfach auch, der ist in 10 Minuten wieder da. Also die Zeiten, wo er dann wirklich weg war, haben sich deutlich verkürzt.
Aber jagt er die dann? Also nee. Verjagt? Was macht er denn in den 10 Minuten?
In den 10 Minuten guckt er, wo die hingelaufen sind und rennt hinterher. Also es ist nicht so, dass er sie jagt oder hetzt, sondern er guckt einfach weiter und läuft einfach weiter und guckt, und wo sind die denn jetzt? Und schnüffelt weiter und du siehst auch so, wie er die Nase hochhebt und so weiter. Da ist dann Tunnel, da ist auch nichts mehr mit Abrufen. Kannst du vergessen. Ich meine, das Einzige, was ich wirklich machen kann, das ist die einzige Chance, ist, dass ich ihn jedes Mal an die Leine nehme abends. Was ich meistens auch mache, manchmal vergesse ich es einfach und denke so, ach komm, die Luft ist rein. Und das ist ja auch immer nur in bestimmten Zeiten so. Es ist auch zu bestimmten Uhrzeiten immer nur so. Es ist verrückt, aber die haben eben einfach auch ihren Rhythmus. Naja, also er war dann eine halbe Stunde weg und ich denke so, Mann, oh Mann, der humpelt und trotzdem ist es aber dann möglich, dann macht es Klick und trotzdem ist das dann vergessen, so, ne? Scheinbar. Mhm. Der kommt zurück und das Humpeln war weg.
Ja, Adrenalin überwiegt Humpeln.
Ja, aber es hat auch nicht mehr angefangen zu humpeln.
Ach so, krass. Als hätte es sich wieder eingelaufen.
Als ob es sich wieder eingelaufen hätte. Ja.
Ach, Wahnsinn.
Und ich dachte so, weißt du so, also für mich war das der Hundemoment der Woche, wieder zu sehen, wie schnell man Sorge haben kann, weil man so denkt so, fuck, schon wieder eine Tierarztrechnung, fuck, schon wieder hat der Hund Schmerzen. Schon wieder hänge ich da rum, ist ja schon fast peinlich. Mit 4 Hunden bist du halt regelmäßig beim Tierarzt.
Ja, ja, das kann ich bestätigen.
Plus Kater, so, der sich prügelt. Also dann denkst du halt irgendwie, ja, okay. Naja, aber das war der Hundemoment der Woche, weil auch Dinge manchmal sich auch einfach von selbst erledigen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du halt irgendwie ständig Sorge, dass irgendwie mehr ist. Und die kommen jetzt halt auch in ein Alter, wo auch immer irgendwas sein kann. Bei so einem großen Hund. Und
ja,
das ist also die Sorge, du kennst das von Kindern, sobald das Kind auf der Welt ist, fängt das an, dass du das große Wort Sorge immer im Kopf hast. Und das hört auch nicht auf. Und bei Hunden ist es ja irgendwie auch ähnlich. Ja. Aber da kam ich unter anderem auch auf das Thema Freiheit. Wie viel Freiheit darf es denn sein?
Kann ich nochmal direkt mal eine Rückfrage stellen?
Na klar.
Du hast doch eigentlich mit dem super Freifolge trainiert, also bei mir. Und das funktioniert dann auch nicht. Der löst das dann und haut ab. Also verlässt das bei mir. Also bei mir könntest du, bei alleine ist ja auch nervig, wenn man sagt, der bist mit 4 Hunden, die sollen sich nochmal lösen, ein bisschen schnuppern und so, verstehe ich, dass man die dann nicht noch an die Leine nehmen möchte. Aber wie wäre es mit Freifolge? Also das würde der auch lösen?
Er löst es, er würde es nicht, er löst es. Es ist kurios, er läuft dann erstmal gar nicht weg, aber er ist zu weit weg, um ihn wieder an die Leine zu nehmen. Und er regt die Schnauze so hoch und läuft weiter und läuft dann ein bisschen schneller weiter. Es ist nicht so, dass er losrennt.
Und er muss quasi total wach sein, um den richtigen Moment abzupassen, den wieder in den Radius reinzubringen. Ne?
Dieser Radius sind 50 Zentimeter.
Ja, das ist ätzend. Also ich würde ihn wahrscheinlich an die Leine nehmen, weil mir wäre das echt zu nervig. Würde ich sagen, so Kollege, bis du dich wieder besinnt hast, kommst du in der Rehzeit an die Leine.
Nicht zumindest mit einem Herdenschutzhund.
Ja, ich weiß, die Fakten sich hart darüber. Ich weiß.
Nicht mit einem Herdenschutzhund. Da kannst du sagen, besinn dich. Dann sagt er, ja, morgen.
Ja, ich weiß, er wird sich nicht anders überlegen, das ist mir schon klar. Aber boah, das also halbe Stunde weg, das ist so saulang. Boah, wir werden schon, also 2 Minuten sterbe ich ja schon.
Ja, ich weiß, Gott sei Dank, dass er sich nicht weit entfernt. Das ist tatsächlich so. Also wir haben es dann nachgeprüft. Ich habe es jetzt ja auch, hat ja auch schon eine längere Zeit einen Tracker. Und ich sehe ja, wo er ist im Zweifel. Also, ne, wenn das Ding jetzt vollgeladen ist, das ist ja auch immer so ein Kack, dass ich dann auch jemand bin, der feststellt, scheiße, das Ding ist leer, hättest du mal wieder aufladen sollen, guten Tag.
Kleiner Tipp, man muss 2 haben. Man macht immer quasi, wenn man den einen abmacht, den anderen dran. Also immer im Austausch. Kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, weil ich bin genauso.
Und das ist, und es kann da nichts passieren. Also es kann einfach nichts passieren. Es ist einfach kein Auto, es ist nichts. Du kannst, da wo es sich bewegt, ist es total ungefährlich. Rechtfertigt natürlich nicht, dass es nicht okay ist, was er tut. Und das ist auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie denke, so, ach, ich denke aber auch auf der anderen Seite jetzt, je älter er wird, desto weniger Weite läuft er weg. Und ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock, ihm hinterher zu laufen und ihn einzufangen. Also da muss er irgendwie schon selber kommen.
Also mir wäre es halt, was mich stressen würde, wäre, dass ich nicht genau weiß, was er tut, wenn er diesen Rehen hinterher rennt. Das würde mich halt stressen. Ich hätte immer Angst, dass der die irgendwie doch so stresst, dass die dann irgendwie Schaden nehmen. Das würde mich stressen, weil ich kenne ihn natürlich auch nicht gut. Ne? Also ich weiß ja, wenn er so ein Typ ist, der wirklich, es gibt ja auch so Hunde, die sich das einfach anschauen, die einfach wirklich gar nicht aktiv werden den Tieren gegenüber, dann ist das wahrscheinlich, ja, den Rehen auch egal. Also so, bei mir wäre es mit keinem meiner Hunde möglich. Also alle meine Hunde würden, wenn die einem Reh hinterhergehen, sicherlich auch das Reh jagen.
Nee, er ist der Typ, der sich das einfach nur anguckt und dann irgendwann umdreht. Meine Sorge ist, weil ich jetzt weiß, dass es mindestens 8 Hirsche sind, meine Sorge ist, dass die Kollegen sich irgendwann mal vorhin stellen und sagen, so, wir sind hier gerade in der Brunft. So, wir beschützen unsere Mädels. Geht auch noch einen Schritt.
Ist halt die Frage, also das ist ja so ein bisschen die auch immer das unter Artgenossen, wo man sich immer so denkt, wenn der Hund es so nicht versteht. Ne, wenn ich jetzt wüsste, dass der Hirsch den Hund nicht ernsthaft verletzt, aber mal, ich sag mal, dem mal einen ordentlichen Schrecken einjagt und ich sag mal, dass es schon auch wehtut, dann könnte das natürlich sehr lehrreich sein. Dass man dann sagt, ja, ich halte mich vielleicht doch noch ein bisschen weiter von denen fern, weil die können auch anders. Aber es ist natürlich, und er ist ein sehr kluger Hund und auch ein Herdenschutzhund. Gerade die sind ja sehr aufgeräumt im Kopf. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn der jetzt in einen Konflikt gerät mit einem Hirsch, der aber jetzt bestenfalls natürlich auch nicht wirklich mit einer Verletzung für einen der beiden endet, sondern einfach nur sehr unangenehm ist, kann ich mir schon vorstellen, dass so ein Bilbo dann sagt, okay, kapiert, muss ich noch mehr Abstand halten.
Ein Hirsch, der seine Mädels beschützt und in der Brunft ist, mit dem legst du dich nicht an. Das gibt auch keine Kratzer, das tut richtig Aua. Mhm.
Die spießen richtig auf, oder?
Ja, das ist, die sind richtig doof dann. Also ich kenne Menschen, die sich Rotwild gehalten haben, und ich erinnere mich an Max, den Hirschen, wenn der in der Brunft war, da ist mein damaliger Schwiegervater ins Bein nur mit einem Knüppel reingegangen in das Gehege. Weil wenn Max brünftig war, dann ist der obwohl der handsam war, dann ist der, sehen die rot. Und dann bist du Gegner. Mhm. Und so ein Geweih ist lebensgefährlich einfach. Also das machst du nicht. Da bist du im Arsch, wenn du da nicht aufpasst. Und der hat dann den Knüppel, weil er musste ja dann irgendwie an das Gehege auch ran und so. Ich weiß, dass Max den Knüppel ein paar Mal zwischen dem Geweih hatte. Weil es gar nicht anders ging, weil es einfach auch so war.
Ja, man muss sich natürlich schon mindestens selbst schützen. Ne?
Deshalb. Ja, aber du, es ist wirklich das Freiheitsthema treibt mich, wie du merkst, auch immer wieder um. Und ich glaube, ob es jetzt das ist und wie lang darf die Leine sein, es ist immer Thema. Es ist auch das Thema, wie viel Freiheit darf sein, wenn der Hund einfach nur am Esstisch ist oder unterm Esstisch ist. Ist das schon zu viel Freiheit? Ist das schon etwas, was der Hund vielleicht genießt als Freiheit, aber sich auch immer mehr an Freiheit, ich glaube, das ist auch so typisch Hund, sich auch immer mehr an Freiheit ergattert. Gib ihm ein bisschen Freiheit mehr und er nimmt sie. Und also ich kenne keinen Hund, der sagt, ach nee, ist mir zu nah, ich gehe mal lieber. Das
auch gibt es tatsächlich.
Es gibt es, ich habe noch keinen erlebt. Ich höre das immer.
Die sind seltener, das stimmt.
Wenn Bella dürfte, würde sie den ganzen Tag in meiner Armbeuge liegen. Würde sich da festklemmen und würde mit mir durch die Gegend laufen.
Oh, das ist so süß, ne? Also ja. Mika ist ja so, und ich will jetzt ehrlich sein, darf die auch.
Ja. Sag Frau Doktor, was haben Sie denn unterm Arm?
Ja, also natürlich im Rahmen meiner Möglichkeiten, aber also wenn ich irgendwo sitze und nicht gerade esse, sondern vielleicht einfach arbeite, dann ist die super. Manchmal liegt die hinter meinem Rücken, zwischen der Stuhllehne und meinem Po, wo ich mir auch mal denke, das kann doch eigentlich nicht bequem sein. Aber Mika liebt es, Körperkontakt zu haben. Und aufgrund ihrer Größe, und das wird natürlich jetzt hier auch der Punkt sein, stört sie so wenig, dass sie das natürlich, also ich meine, wenn ich mir vorstelle, Boogie würde sich hinter mich setzen, weil es würde einfach nicht funktionieren, dann wäre der Stuhl halt nur für sie. Deswegen wurde das erst gar nicht, ich sag mal, anerzogen. Bei Mika ist es halt so, dadurch, dass sie so wenig stört und so klein und muckelig ist, lassen wir der das durchgehen, oder beziehungsweise nicht jeder von uns, aber der ein oder andere, ich auf jeden Fall. Warum? Weil ich das selber total genieße. Und ich hatte nie einen kleinen Hund. Ich habe da auch nie verstanden, warum ich den haben sollte. Ich weiß jetzt, warum. Ich werde nie wieder keinen kleinen Hund haben. Ich finde das total toll. Ich finde das auf so viele Arten toll. Auch im Bett ist das super, ne? Weil die großen Hunde, die ich bisher immer hatte, wenn die im Bett waren, war das halt immer nervig. Mika, merkst du gar nicht, ob die da ist oder nicht. Müsste ich gucken, ob eine Delle unter der Decke irgendwo ist. Von daher, und jetzt ist das Freiheit? Was ist das, ne? Also was ist überhaupt Freiheit? Freier Wille, was ist, weißt du, wie ich meine? Wie viel Freiheit ist das, wenn ich das, ich sag mal, fördere oder sogar, ich habe ja immer, für mich ist ja immer so, das gilt ja für alle, das gilt ja auch für uns Menschen, wer gut mitläuft in einem System und gut und sich gut verhält, der genießt in der Regel ja sehr viel mehr Freiheiten als jemand, der es nicht tut. Und also beispielsweise ein Hund, den ich von der Leine lasse, der sich dann scheiße verhält, den werde ich ja dann nicht mehr von der Leine lassen erstmal. Das heißt, die Freiheit muss er sich quasi verdienen mit seinem Verhalten. Und das ist ja, das klingt total hart und das ist, glaube ich, auch das Problem, was wir ja immer wieder haben, dass wir das Gefühl haben als Menschen, dass wir irgendwie gemein sind oder dass wir uns über die Natur des Hundes erheben, wenn wir ihm diese Dinge wegnehmen. Aber eigentlich sind wir ja, wie sagt man, wir sind ja der Anker des Hundes, wir sind ja die Familie und das Zuhause und auch derjenige, der die Verantwortung für denjenigen übernimmt, also für den Hund übernimmt. Und das halt eben zu bestimmten Bedingungen. Und wenn wir den Hund nicht von alleine lassen können, weil der sich oder anderen schadet, dann machen wir das mit Verstand, dass wir sagen, okay, Freiheit ist gerade nicht für dich drin. Und dann ist das nicht eine Machtdemonstration. Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass man da unterscheidet. Ich behalte den Hund ja nicht an der Leine, weil ich es kann, sondern ich behalte den Hund an der Leine, weil wir noch ein bisschen was zu klären haben. Und es gibt Orte, da kann ich meine Hunde nicht von der Leine lassen, weil ich mich nicht auf sie verlassen kann. Ne? Also wenn ich zum Beispiel in der Dämmerung im Sommer an einer Stelle vorbeilaufe, wo super viele Karnickel sind, ist der einzige Hund, den ich von der Leine machen kann, ganz klar die Boogie, weil mit der habe ich das trainiert. Die anderen mache ich nicht von der Leine, unmöglich. Die wären sofort weg. Und weil ich das ja weiß, kann ich ihnen diese Freiheit in dem Moment nicht gönnen. Und also ich finde, Freiheit ist etwas, das muss man sich verdienen. Und dann finde ich auch, ist das halt auch vielleicht jetzt noch nicht, aber bald oder wir arbeiten dran und dann ist es ja nicht für immer, dass man was wegnimmt, sondern nur solange man es im Griff, bis man es im Griff hat. Und darum geht es ja eigentlich. Und jetzt zum Beispiel im häuslichen Bereich ist das eigentlich nichts anderes, die Freiheit auf dem Sofa zu liegen oder am Tisch zu liegen oder im Bett zu liegen, die verdienst du dir, indem du dich in diesen Situationen gut verhältst. Dann darfst du auch dabei sein. Das schadet dem Hund ja nicht. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas tun können. Und das ist ja so eine, das kommt noch echt aus den, das sind noch so alte Hundeschulsachen, wenn man, also ich erinnere mich noch, dass ich mit Nano damals, das war Anfang der 2000er, von einer Hundetrainerin eine Liste bekommen habe, eine vorgedruckte Liste, auf der Hausregeln drauf standen. Also die kam zur ersten Stunde zu uns, ich habe ja mit dem unheimlich Probleme gehabt, und brachte eine Liste mit Hausregeln. Und ich bin ein großer Freund von Hausregeln, aber die Regeln, die da drauf standen, die waren völlig bekloppt.
Sag mal, was stand da drauf auf der Liste?
Man darf niemals den Hund der Hund darf niemals vor mir durch eine Tür gehen. Der Hund darf niemals auf dem Sofa liegen. Der darf grundsätzlich nicht erhöht liegen. Der darf nicht in der Nähe des Tisches sein. Der darf nicht in der Küche sein. Der darf nicht im Badezimmer sein. Ins Bett sowieso nicht. Was hat man noch alles da? Also die Liste war eigentlich randvoll mit Verboten. Aber alles so ein bisschen so und nicht anders. Also alle Verbote, die da drin standen, kann ich mir gut vorstellen, sind manchmal notwendig. Aber wenn du mit diesem Zettel schon bei einem ankommst, wo du noch nicht mal weißt, worum es geht, und dem das als erstes schon mal hinlegst, so nach dem Motto, egal worum es geht, das darf dein Hund schon mal auf gar keinen Fall. Das ist so ein bisschen alte Schule. Und ich glaube, inzwischen, nachdem wir ja auch in einem sehr jungen Beruf sind und wir uns erst sehr kurz damit auseinandersetzen, wie gestaltet man das Leben zwischen Hund und Mensch besser? Was braucht ein Hund, damit es, oder was müssen wir tun, um für ein harmonisches gemeinsames Leben mit einem Hund? Welche Verbote braucht es oder welche Erlaubnisse braucht es, damit es gut ist? Wissen wir inzwischen eine Sache ganz sicher: Pauschalisieren ist einfach eine ganz blöde Sache. Man darf, glaube ich, grundsätzlich nicht pauschalisieren. Also zu sagen, ein Hund darf auf keinen Fall aufs Sofa, finde ich sehr, sehr schwierig. Warum?
Ich finde vor allen Dingen die Herangehensweise immer schwierig, mit Verbotslisten zu kommen, und das darf der Hund nicht. Warum ist es nicht möglich, dass es das, wenn wir über dieses Thema sprechen, warum ist es oftmals nicht möglich zu sagen, das kann mein Hund, das kann mein Hund nicht, das darf er, das darf er, oder das tut ihm gut und das tut ihm gut und das tut ihm gut und denen ist es gut. Das ist vielleicht nicht so gut, aber das wirklich einmal umzudrehen und nicht über Verbote ins Miteinander zu kommen, sondern sich den Hund anzugucken, die Bedürfnisse anzugucken, den Charakter anzugucken, meine Bedürfnisse logischerweise anzugucken, das übereinander zu legen und zu entscheiden, ganz individuell, was geht und was geht nicht. Und ich finde das so wahnsinnig schwierig, aber vielleicht ist das auch mein Problem, dass wir irgendwie in einer Welt leben, wo ja nur Verbote erstmal im Vordergrund stehen. Das ist ja nicht, das darfst du oder das geht, nach vorne schauend und positiv gewandt, sondern es ist immer, 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 wir haben jetzt gerade eine Wahl hinter uns, wo das eigentlich ganz interessant war, das wollen wir nicht mehr. Damit das ist, also das darf das nicht passieren. Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist. Und das ist etwas, wo ich denke, wir leben total rückwärtsgewandt. Ob das jetzt in unserer Bubble ist. Mir ist das aufgefallen, dadurch ein kleiner Exkurs, weil wir zu Hause so die Diskussion hatten, wie wollen wir denn leben in Zukunft, und weil da so ein paar Veränderungen anstehen. Und ich habe mir selber zugehört und dachte mir so, habe dann irgendwann abgebrochen, weil ich habe die ganze Zeit aufgezählt, was ich nicht möchte. Also ich möchte das nicht, ich möchte das nicht, ich möchte das nicht. Und dann habe ich gedacht, warte mal, das ist alles scheiße. Die Frage war ja, wie willst du leben?
Also was möchtest du?
Was möchtest du nicht? Ne? Genau, ja. Und das ist so, wenn ich um mich rumgucke, ganz oft der Fall, dass vieles erstmal nicht geht oder man auch darauf achtet, was nicht geht, anstatt zu überlegen, so wie könnte es denn gehen? Und das ist hier auch übrigens in dem Fall von Bilbo der Fall. Ich hatte das Problem ja nie mit ihm, weil wir einfach in einer Area gelebt haben, wo das gar nicht notwendig war, darüber nachzudenken, weil er da auch nie weggelaufen ist, weil er da auch nie die Möglichkeit hatte. Und ich habe dann irgendwann für mich begriffen, auch wieder die Besinnung, du hast hier einen Herdenschutzhund, er wird sich nicht weit entfernen. Er wird in der Area bleiben und dann irgendwann liegt er in der Werkstatt. Das ist aber sein, also er ersetzt ja auch Statements ganz bewusst. Wenn ich mal ein paar Tage nicht da bin, kannst du sicher sein, an dem Nachmittag, wo ich zurückkomme, abends läuft er weg. Einfach um mir zu zeigen, weißt du was, Arschloch, das finde ich ungeil, was da gewesen ist. Das hat eine gewisse Mechanik sogar. Und ich gestehe ihm das zu, warum soll der Hund nicht auch mal sauer sein? Warum soll der auch auf mich nicht mal irgendwie sauer sein dürfen? Die Frage, kann ich ihm die Freiheit gewähren, das auszuleben im Rahmen der Möglichkeiten? Und das ist möglich. Es ist sophisticated ein bisschen, es ist vielleicht einfach auch zu weit gedacht. Am Ende funktioniert es ja. Ja? Also es funktioniert jetzt, in diesem Fall funktioniert es. Aber das ist immer eine Abwägungssache, was können wir zulassen? Ich finde die Herangehensweise schwierig, immer zu sagen, das dürfen wir auf gar keinen Fall. Also natürlich gibt es Dinge, da wissen wir beide, du und ich, das geht auf gar keinen Fall. Wenn zum Beispiel ein Hund einen Menschen beißt, das geht auf gar keinen Fall. Da ist die Freiheit vorbei, da gibt es eben den Maulkorb oder da gibt es halt Maßnahmen, Vorsichtsmaßnahmen, was auch immer. Viele, viele mehr. Aber vieles ist verhandelbar, vieles, finde ich, ist nicht verhandelbar. Und diese Liste, die du gerade eben so ein bisschen skizziert hast, was mich daran stört, ist eben die Tatsache, dass vieles, und so mutet es an, nicht verhandelbar ist.
Ja, vor allem ist das halt nicht angepasst auf die Thematik. Und das finde ich halt, weil ich glaube, um Einschränkungen oder Grenzen kommt man ja nicht herum. Das ist völlig klar. Und wir müssen ja uns auch immer fragen, wie viel Freiheit tut meinem Hund auch gut, ne? Weil wir dürfen auch nicht, also ich glaube, das schwierigste Thema ist herauszufinden, was ist Freiheit, was ist liebevolle Zuwendung, was ist notwendig und wie viel davon ist noch auszuhalten für den Hund, weil ganz häufig, und das fällt gerade auf bei Hunden, die nicht dann große Probleme machen, hast du Hunde, die mit diesen vielen Freiheiten und Erlaubnissen überhaupt nicht gut zurechtkommen. Und der Mensch denkt sich, dass er super cool ist, weil er den Hund nicht einschränkt. Aber die Einschränkungen hätten dem Hund total gut getan, weil es den Rahmen gegeben hätte, den er braucht, um sich sicher zu fühlen. Und das ist das, was wir halt, und das ist so schwer, weil es ist total individuell, wie viel Freiheit braucht ein Hund, wie viel Freiheit kann ein Hund vertragen, wie viel Regeln braucht der Hund. Manchmal braucht der Hund Regeln, die du gar nicht brauchst, aber der Hund braucht sie.
Ja.
Voll. Und das ist zum Beispiel bei einem Hund wie der Ronja, ist das ganz auffällig. Umso weniger ich sie einschränke, umso unsicherer wird sie. Sie braucht das, dass jemand neben ihr steht und sie hält, in Form von tatsächlich halten und aber auch halten durch einen Rahmen, durch ein Korsett von Regeln, von ich übernehme Verantwortung, ich gebe dir etwas vor, ich bin sehr aktiv, ich weiß absolut, wo es lang geht. Und dabei geht es nicht darum, sie macht ja nichts. Die Ronja macht ja nichts. Das ist ja ein völlig harmloser Hund. Die tut keinem weh. Die hat noch nie irgendeinen anderen Hund gebissen oder irgendeinen Menschen gebissen. Also zumindest nicht, seit sie bei mir ist. Da gab es zwar Stories zu, die will ich aber überhaupt nicht glauben. Die richtet keine Schäden an. In keinster Weise. Aber umso weniger ich mich um sie kümmere, also umso weniger ich sie einschränke, umso unsicherer ist sie, umso mehr Ängste hat sie, umso mehr destabilisiere ich den Hund. Und deswegen ist das halt so schwierig hinzugehen und zu sagen, boah, also richtig cool ist ja, wenn du deinem Hund super, super viele Freiheiten geben kannst. Ja, das ist natürlich schön, wenn das geht, aber kann dein Hund das vertragen? Kannst du das vertragen? Erlaubt es das Umfeld und die Situation? Beispielsweise lebt ihr ja auch in einem Umfeld, in dem sehr viel mehr möglich ist als jetzt zum Beispiel hier für mich. Also ist es sehr schier unmöglich in meinem Lebensraum in irgendeiner Art und Weise dem Hund einfach zu gewähren, sich auch nur 10 Minuten zu entfernen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was in diesen 10 Minuten passieren könnte alles, aber ich kann mir vorstellen, einiges, selbst wenn er nicht derjenige ist, der Schaden anrichtet, kann ihm ganz viel passieren. Das ist einfach auch, und das ist ja die Realität der meisten, wobei natürlich auch viele Menschen sehr ländlich leben, auch hier in Deutschland. Und da kann ich mir vorstellen, kann man halt auch einfach mal ein paar Minuten länger warten. Aber das ist halt auch ganz individuell und das muss man halt auch auf den eigenen Lebensraum anpassen. Und ein Hund, zum Beispiel ein Hund wie die Mika, ist ein Hund, ich muss sehr, sehr wenig tun bei ihr. Das ist ein schönes Beispiel für einen Hund, wo man eigentlich nicht so wirklich viel macht. Also wie viel Verbote kriegt sie aus? Also eigentlich nahezu keine. Warum? Weil sie sich die Sachen selber verbietet irgendwie. Die reguliert sich selber. Die macht einfach sowas alles nicht, ne? Also ich habe einfach mit diesem Hund sozusagen nichts zu tun. Die fühlt sich wohl, die hat ein gesundes Selbstbewusstsein, die ist total freundlich mit allem, die geht fröhlich durchs Leben und ist ein absoluter Selbstläufer. Prima, muss ich nichts machen. Die darf alles, sie bedient sich quasi in Sachen Freiheit und übertreibt es halt nie. Die macht nichts, wo ich sage, oh, guck mal hier, jetzt bittet mich gerade jemand darum, eine Grenze zu setzen. Das tut sie nicht. Ne? Also sie ist so eine Art Musterschüler. Und so Hunde gibt's ja auch. Und das wäre ja total schlecht, wenn ich jetzt dann sage, ich habe aber noch meine Liste mit den vielen Verboten, die ja jeder Hund haben muss. was in Gottes Namen, warum soll ich das tun? Warum soll ich jetzt der Mika, und das ist ja, was ich zu Beginn gesagt habe, ja, die darf auf meinem Schoß sitzen, warum auch nicht? Warum soll sie da nicht liegen? Sie ist absolut friedlich. Mhm. Sie, wenn ich sage, geh runter, dann fragt die nicht eine einzige Sekunde nach, wirklich, sondern ja, sie geht runter, sie tut es einfach, sie ist folgsam und wir haben ein sehr gutes Verhältnis, sie hat ein Verhältnis, also sie, was soll ich diesem Hund jetzt alles verbieten? Sie ist quasi, man könnte sagen, vogelfrei. Und da sie es nicht übertreibt und mit ihren Freiheiten sehr achtsam umgeht, top. Was für ein glücklicher Zufall. Ist aber, würde ich sagen, ein Einzelfall. Habe ich selten selber erlebt, bisher noch nie. Und selten von gehört, von Hunden, wo man einfach nichts tun muss. Sie ist so einer. Aber auf der anderen Seite, dem gegenüber, steht dann so jemand wie Ronja. Wenn ich die nicht permanent führe, einschränke, unterordne oder eben auch festhalte einfach, bricht die zusammen. Oder aber auch, wenn wir jetzt rausgehen würden und ich würde mit Ronja nicht arbeiten, dann wäre die weg.
Lustig, dass du das so sagst, weil bei Bella ist es ziemlich genauso. Die kann wirklich vogelfrei sein. Weil sie auch die erste ist übrigens, die zurückkommt und die rennt auch gar nicht weit. Sie ist die erste, die losrennt, aber sie stoppt auch und der Rest rennt weiter und sie kommt zurück. Also sie ist so krass auf mich fixiert, dass ich da gar nichts, also da reicht es auch, wenn ich sage, komm zurück. Reicht und du ist wieder da. Und das ist auch irgendwie, ich muss auch nur, es auch manchmal reicht auch nur ein Blick und sie weiß Bescheid und sie macht dann einfach nicht weiter. Weil sie auch genau beobachtet und so weiter. Ich merke auch, dass sie von allen Hunden, glaube ich, diejenige ist, die am meisten Orientierung braucht im Sinne von, beschäftig dich mit mir. Und das muss nicht viel sein, also es muss jetzt hier nicht muss keine Sportstunde sein, sondern es geht einfach nur darum, ihr Aufmerksamkeit zu geben und das Gefühl zu geben, ich registriere dich. Das reicht schon völlig aus. Also sie ist irgendwie so unkompliziert und so genügsam und auf der anderen Seite aber auch so Bock, irgendwie was zu machen und zu unternehmen und so. Ne? Bei Pelle ist es ähnlich. Das ist auch jemand, der einfach nur gerne irgendwie dabei ist und dann irgendwie auch möglichst nah und um einen rum und es versucht, allen recht zu machen. Ich sage immer, an ihm ist, weil Pelle ist an wirklich nichts Schlechtes dran. Das hat meine Oma immer früher gesagt. Heißt nichts Schlechtes an dem. Und bei Spanner ist halt ein Biest geblieben irgendwie, selbst auf ihre alten Tage. Das ist irgendwie wirklich so, wenn sie sprechen könnte, wird sie wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwie, ich mach's halt.
Fluchen.
Wirklich so, ja. Mittlerweile flucht sie, glaube ich, viel. Und Bilbo ist so, was? Hast du was gesagt? Und das sind natürlich die Charaktere und natürlich ist es so, und ich bin gesegnet, weil am Ende, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt kaum Hundebesitzer, die so wenig arbeiten müssen mit ihren Hunden, wie ich das tue. Ich habe ein Riesenglück, weil sie einfach die Sachen, die sie können, können sie und ich muss die ihre Macken auch irgendwie nehmen und da sind wir wieder beim Thema Freiheit. Also ich finde es so wichtig, die Macken auch zu nehmen, im Rahmen der Möglichkeiten, weil das auch Charakterzüge sind. Und das merke ich auch oder bilde es mir ein, dass ihnen das auch gut tut. Also ich wollte nie, Entschuldigung an alle da draußen, aber ich wollte nie einen Schäferhund, ich wollte nie einen Golden Retriever, den sagst du was und dann, ja, jawohl, Sir, genau so, ich mach's so. Deshalb habe ich die Hunde, die ich habe und es funktioniert. Also es funktioniert. Und ich überlege gerade, ich habe das Problem der Freiheit eigentlich nur dann, wenn es so banale Sachen sind, wie das plötzlich stelle ich fest, dass zwei Hunde um den Kinderstuhl von Carlotta rum schlawenzeln, weil sie die ganze Zeit darauf warten, dass irgendein Krümel runterfällt. Und ich überlege mir, warum bin ich denn so kurzluntig und genervt? Weil die ganze Zeit dann fällt es mir auf, weil jemand die ganze Zeit um die Füße rumlungert. Und das sind eigentlich so die das ist für mich das größte Glück, dass ich es immer erst dann merke, wenn es irgendwie too much wird. Weißt du, sonst interessiert es mich nicht. Und sonst gibt es einfach auch dieses Problem der Freiheit nicht. Nur dann, wenn es übertrieben wird und wenn es dann wirklich ein Overload gibt, dann ist es finito.
Aber das ist ja das Logischste überhaupt, dass Menschen und Tiere immer in Bewegung sind, also auch Grenzen sind, können sich bewegen nach vorne oder nach hinten. Dinge werden gelockert oder wieder enger gezurrt. Und das ist ja total normal. Und das ist ja bei jedem so, dass wenn etwas gut läuft, dann macht man die Leine im übertragenen Sinne wieder lockerer. Und wenn man merkt, dass die Freiheit, ich sag mal, ausgenutzt wird oder dass es da irgendwie doch nochmal Bedarf gibt, was zu besprechen, dann muss man die Leine wieder was kürzer nehmen. Und das ist ja ein gesundes Verhältnis. Und da finde ich das immer sehr schwierig, wenn dann irgendwie das Ganze unter den Titel fällt gute oder schlechte Erziehung. Das ist etwas, woran ich mich persönlich super störe. Wenn ich höre, ein Hund ist nicht gut erzogen, weil der, weiß ich nicht, der hüpft bei seinem Halter auf den Schoß oder der geht aufs Sofa, deswegen ist der nicht gut erzogen. Oder ein Hund, der sich weit entfernt, der ist nicht gut erzogen. Naja, warum ist der denn nicht gut erzogen? Weil er sich weit entfernt, wenn er doch die Erlaubnis hat, sich weit zu entfernen. Und ich ihm nicht gesagt habe, bleib hier, und er dieses bleib hier missachtet. Wann, zu welchem Zeitpunkt war das denn jetzt schlechte Erziehung? Das ist doch albern. Gute und schlechte Erziehung, dafür gibt es kein Schema X oder Schema F, sagt man, ne? Nee, Schema X, Schema F. Und das ist das, was ich glaube, wovon wir alle uns mal ein bisschen lösen müssen, zu denken, so und so muss das aussehen, dann ist das gut. Wenn der Hund sich so und so verhält und der Halter das und das alles mit dem Hund machen kann, dann ist das richtig oder gut. Weißt du, was ich zum Beispiel super ätzend finde? Leute, die sagen, mit dem kannst du alles machen. Der ist ganz lieb. Wenn ich das höre, bricht es mir jedes einzelne Mal das Herz. Das bricht mir wirklich das Herz. Es tut mir innen weh. Und ich würde am liebsten den Hund nehmen und ihm sagen, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass du gut bist, weil du dir alles geben musst, weil du alles aushalten musst. Das finde ich persönlich total traurig. Wenn einer sagt, mit dem kannst du alles machen. Also jetzt gehen wir doch mal in unsere Vermenschlichung und stellen uns vor, jemand würde über uns sagen, mit der kannst du alles machen.
Das ist schlimm.
Das ist ja furchtbar. Was ist das denn? Der lässt sich alles gefallen von anderen, von Artgenossen, von Kindern, von Menschen. Und das ist jetzt das Kompliment an deinen Hund. Hast du den so lange gebrochen, bis er jetzt einfach nur noch passiviert da steht und sich einfach alles bieten lässt. Und man kann ihm an den Ohren ziehen und in die Augen pieksen, er macht nichts. Ja, super, das ist ja ein toll erzogener Hund. Und das heißt dann gut erzogen? Nein, das sehe ich ganz, ganz, ganz anders. Ich finde das fürchterlich. Und ich finde, ein Hund darf sehr wohl auch Grenzen setzen. Persönliche, individuelle Grenzen zu einem gewissen Maß. Das muss in unser Zusammenleben passen.
Aber
es gibt Dinge, die können wir auch üben. Wenn ein Hund zum Beispiel sagt, ich kann das nicht aushalten, was beispielsweise, wenn sich ein Artgenosse neben ihn legt, das möchte der Hund nicht, dann finde ich, ist das ein gutes Recht, das nicht zu möchten. Der muss das nicht aushalten. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich sagen würde, ja, warum muss er das denn ertragen, dass sich da einer zu dem legt? Muss er doch gar nicht ertragen. Wieso? Ich möchte das auch nicht. Ich will das auch nicht, wenn ich mich irgendwo hinsetze und sich setze ich einer so wirklich so richtig fies eng an mich dran, so mit ganz viel Körperkontakt. Das finde ich total nervig. Will ich auch nicht. Andere mögen das. Die würden noch den Arm ausstrecken und sagen, ja komm, kuschel dich zu mir. Ich mag das nicht. Ist doch mein gutes Recht. Und das Recht des Hundes auch. Er eskaliert ja nicht. Der geht ja nicht her und beißt alle vorher schon weg, damit bloß keiner in seine Nähe kommt. Das wäre etwas, wo ich sagen würde, da müssen wir drüber reden, weil die Art, wie du das jetzt machst, die gefällt mir nicht. Aber ich erkenne, was du erreichen möchtest. Und ich werde jetzt da mit dir überlegen, wie wir das hinbekommen.
Aber umgekehrt finde ich es genauso. Also ich höre zum Beispiel ganz oft, ja, der ist halt so. mach dir keinen Kopf, das ist einfach, das ist so seine Marotte. Oder er mutet so an, aber der meint das ganz anders. Klassisches Ding, eine Bekannte, ich komme rein, der Hund stürzt auf mich zu, stellt sich, baut sich vor mir auf und fletscht die Zähne und bellt. So bin ich stehen geblieben und ich höre von der anderen Seite nur so, ach, die beruhigt sich gleich, das ist in einer halben Stunde ist das okay.
Oh, wow.
Und dann habe ich gesagt, so, und was mache ich jetzt eine halbe Stunde hier? Dann kam so, naja, du setzt dich an den Tisch. Also, nee, ich setze mich nicht an den Tisch. Der Hund sagt mir hier gerade was und warum soll ich denn jetzt an den Tisch gehen? Ja, geh doch einfach an den Tisch und ignoriere das doch einfach. Ignoriere sie einfach. Und ich sage, der Hund möchte aber nicht, dass ich sie ignoriere. Ich möchte eigentlich viel mehr, dass du den Hund einfach wegnimmst oder dass du in irgendeiner Form dafür sorgst, dass der Hund mich nicht angeht. Das wäre ganz gut. Und da war ich sofort so, boah, wie bist du denn heute drauf? Und ich habe gesagt, ey, was heißt denn, ich bin so drauf heute? Der Hund ist so drauf, nicht ich. Ich komme mit guten Absichten hier rein. Hm. Ja, und dann habe ich eine Erklärung bekommen, warum der Hund so ist. Ja, die kommt aus dem Tierschutz. Ja, das ist das und das ist das. Ja, das ist alles, verstehe ich. Aber warum muss ich es denn aushalten, dass du mit deinem Hund nicht arbeitest? Ja, stimmt, das mache ich wirklich nicht. Ich habe das einfach so, weil ich weiß ja, dass der in einer halben Stunde sagt, ja, genau. Und was machen Menschen, die jetzt Angst haben vor Hunden? Was machen Menschen, die da jetzt irgendwie, keine Ahnung, in Panik geraten und sich umdrehen und weglaufen und der Hund hinterher? Was ist denn dann?
Oder ja, wenn und vor allem der Hund. Was ist denn mit dem Hund?
Was ist denn mit dem Hund?
Genau. Der hat doch auch gerade Stress, eine halbe Stunde lang. Und das ist ja das, was sie, finde ich, vielleicht übersehen hat. Weil sie denkt sich, ja, der macht ja nichts. Und das ist ja auch richtig, vielleicht macht er nichts. Vielleicht setzt er sich daneben und fixiert dich eine halbe Stunde und knurrt dich an und stellt dann fest, dass du trotzdem nicht gehst. Und dann gibt er nach und sagt, okay, ich habe keinen Einfluss und leg mich in der Ecke wieder. Das nächste Mal, wenn du aufstehst, geht er aber wieder in so eine Hab-Acht-Stellung und beobachtet dich und fixiert dich. Und vielleicht gehst du an dem vorbei und dann knurrt er nochmal. Letztendlich hat er ja die ganze Zeit Stress. Und das ist, ich will gar nicht sagen, dass das sehr einfach ist. Es ist bestimmt nicht einfach zu arbeiten. Also was du mir gerade beschreibst, ist sogar total schwierig zu arbeiten. Aber man muss es halt arbeiten. Also zum einen für alle Menschen, die kommen, die das aushalten müssen und sich vielleicht auch sehr unwohl damit fühlen. Und zum anderen aber vor allem auch für den Hund, weil der hat ja auch Stress. Und das ist jetzt zum Beispiel genau ein Beispiel für wie viel Freiheit oder wie viel lasse ich durchgehen. Hier ist dieses sich nicht einmischen und nicht die Kontrolle übernehmen und nicht die Führung übernehmen für den Hund schädlich. Und nicht nur für das Umfeld, was ja auch darunter leidet, sondern auch für den Hund, weil der braucht jetzt eine Ansage. Der braucht das jetzt. Der braucht jetzt das Korsett und das Gehaltenwerden, wie ich das mit der Ronja schildere. Die Ronja hat genau solche Probleme auch. Wenn Menschen in unser Haus kommen, ist das für die furchtbar auszuhalten. Und es ist ein ganz langjähriger Prozess jetzt. Wir arbeiten uns immer weiter vor. Es wird auch immer besser. Aber beispielsweise, wenn Menschen in unser Haus kommen, die ich nicht kenne, dann habe ich Ronja kurz neben mir. Die steht direkt bei mir, die hat ein Halsband an und ich arbeite die ganze Zeit mit der. Damit sie das, und es wird immer besser. Aber es ist auch echt nichts Leichtes. Und da neigt der Mensch schnell dazu zu sagen, ja, ist ja so, weil es ist halt echt sau schwierig. Du hast auch, es ist, die Schritte, die man macht mit solchen Hunden, die sind so klein, dass man sie nur mit großer Distanz überhaupt wahrnehmen kann. Und wenn man dann sagt, oh, guck mal, vor einem halben Jahr, ja, so gesehen, ist echt viel passiert. In der Zeit haben wir ein halbes Jahr lang gearbeitet und dafür ist das natürlich sau wenig, ne? Aber im Großen und Ganzen, wenn ich jetzt an einen Hund wie Ronja denke, und ich habe viele Kunden, die Hunde aus dem Tierschutz haben, man muss immer wieder große Schritte, also in großen Zeitabständen auf die Hunde gucken. Weil Angstpatienten oder traumatisierte Hunde, hochsensible Hunde, sind Hunde, die sich sehr langsam nur entwickeln oder wo man nicht schnell was erreicht. Bei einem aggressiven Hund ist das natürlich sehr sichtbar, wenn er vorher an der Leine komplett eskaliert ist und das jetzt gar nicht mehr tut, dann ist das etwas, was man gut sehen kann. ein unsicherer Hund, dessen Unsicherheit einfach stufenweise weniger wird oder wo man sieht, oh, die Situation, die geht jetzt besser, die ging vor einem halben Jahr noch nicht. Das sind so Kleinigkeiten, dass man das nicht sofort stark spürt. Und dann hören viele Leute auf zu arbeiten, weil sie das Gefühl haben, es passiert nichts. Aber eigentlich passiert die ganze Zeit was, nur halt sehr langsam. Und dann geben die Menschen auf und sagen, ja, der macht ja nichts, komm, ignoriere den einfach. Und das ist halt schade, weil die Unterstützung hätte er gebraucht, um, ja, es ist langsam und müßig, aber es wird irgendwann.
Du, aber es gibt ja, also ich bin bei allem bei dir natürlich, aber ich denke auch, dieses Arbeiten muss ja nicht zwangsläufig immer dann stattfinden, wenn der Besuch kommt. Und dann gibt's ja auch Lösungen. Also man wird vielleicht auch die Möglichkeit haben, den Hund dann, wenn man diese Problematik kennt, gar nicht erst unter Stress zu setzen, sondern man hat ihn dann erstmal in einem anderen Raum vielleicht einfach, weißt du? Und es gibt ja durchaus Möglichkeiten, ohne dass jetzt alle in Stress verfallen und ohne, dass der Besuch als Versuchskarnickel dienen muss, ohne dass man jetzt irgendwie erstmal eine Stunde lang, bevor man zum Kaffee trinken kommt und ein Hundetraining absolvieren muss, beide Seiten, gibt es ja Lösungen. Und ich finde auch, es ist überhaupt gar kein Problem. Ich mache das ja, Bella hatte ja zwischenzeitlich auch dieses Problem, dass immer dann, wie die Leute angegangen ist, wenn jemand irgendwie sich dem Haus genähert oder da reingekommen ist, ist die völlig wohlgedreht. Und das war natürlich ein Prozess. Und in der Zwischenzeit ist es dann einfach so, dass sie gelernt hat, dass sie auf der Treppenstufe sitzen bleibt und da ist auch nichts mit Knurren und nichts mit Bellen. Sie darf sich das angucken und dann darf sie für gut befinden oder für schlecht befinden und dann kann sie entweder zu jemandem hin, wenn er es will, oder sie kann Black bleiben. Mhm. Natürlich war das ein Prozess, aber es war manchmal ein Prozess, wo ich wusste, dass ich einfach dann die Tür zumache von der Küche und dann hat sie im Eingangsbereich nichts zu suchen. Und es ist bis heute so, und das ist eben auch Thema Freiheit, dass wenn wir Kinderbesuch bekommen, nicht alle haben Bock auf 4 Hunde. So, und dann kommen die Hunde, da ist kein einziger Hund in der Nähe von Kinderspielerei, sondern die sind dann in einem anderen Raum und so, ist für alle Beteiligten stressfreier. Da würden andere sagen, ja, um Gottes Willen, aber das kannst du doch den Hunden nicht antun oder das müssen die Menschen auch aushalten und das ist doch auch schön, denn Kinder lernen dann auch mit Hunden, bla 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 bla. Wo ich sage, nee, es ist doch für alle stressfreier. Wenn es einfach ein Playdate ist für Kinder, dann ist es das Playdate für Kinder und nicht für Playdate, kein Playdate für Kinder und Hunde. Und so ist es halt, also es sei denn, man will das anders haben, weißt du, aber so grundsätzlich vorauszusetzen, dass es immer okay ist, dass Hunde immer und überall dabei sind, halte ich für grundfalsch. Also das musst du dann diskutieren, das musst du dann vorher abklären, wenn es okay ist, dann ist ja alles super. Aber wir neigen ja oftmals dazu, weil wir unsere Hunde so lieben und weil wir das auch normal finden, es ein Stück weit auch als selbstverständlich zu empfinden, dass sie immer und überall dabei sind. Was nicht der Fall ist, weil es einfach auch Menschen gibt, die sich gar nicht trauen zu sagen, könntest du die Hunde, wenn wir kommen, vielleicht irgendwie mal wegnehmen? So.
Ja, also ich kann 100% ja dabei pflichten. Ich mache das persönlich genauso. Also wenn Kinderbesuch kommt, gerade Kinder, die ich noch nicht kenne, sind keine Hunde da. Weil ich frage auch bevor Verabredung immer, Marc, wie ist dein Kind mit Hunden? Mhm. Und zum Beispiel die beste Freundin von Lola, die findet Hunde mega spannend, die hat super Bock auf Hunde, aber die hat irgendwie einen relativ hohen Respekt bis hin zu Furcht, würde ich fast sagen. Mhm. Und wir haben über viele, viele Treffen uns dahin gearbeitet, dass die 3 Hunde, die jetzt hier sind, für sie total okay sind. Aber das war, ich habe die Hunde die ersten Treppen gar nicht rausgeholt. Und dann habe ich auch gemerkt, wie sie immer, wo sind denn die Hunde? Sind die Hunde draußen? Hat sie immer wieder gefragt. Also man hat gemerkt, sie hatte gar keinen Bock auf diese Begegnung. Und dann haben wir Hund nach Hund Gewöhnung gemacht. Dann ist sie mit der Lola und der Mika mal spazieren gegangen. Und inzwischen kommt die hier rein und alle 3 Hunde können sie begrüßen und die findet das super. Das war aber, hat jetzt, ich meine, 1,5 Jahre haben wir jetzt das so gemacht, stückweise, ne? Und ich finde das komplett natürlich und in Ordnung und normal, wie dieses Kind sich verhalten hat. Das ist eigentlich sehr gesund. Und gerade auch wenn ich jetzt auf meine Hunde gucke, da ist ein Schäferhund, der körperlich völlig unkontrolliert sich verhält und aber immer sehr aufgeregt ist, weil die einfach sich freut, wenn Kinder kommen. Dann habe ich die Ronja, die immer misstrauisch ist, die guckt auch komisch, dann ist sie noch groß und schwarz, das ist auch irgendwie furchterregend. Ja gut, Mika, reden wir nicht drüber. Und dass da ein Kind nicht sofort sagt, wow, super, finde ich total verständlich. Und das respektiert man natürlich auch. Und ich glaube, was mich auch viel stört, ist die Annahme, dass alle Hunde alle Menschen immer toll finden. Und da kenne ich auch echt im privaten Bereich super viele, die das nicht verstehen können, dass die Ronja nicht an der Hand riechen will, dass sie gar nicht Kontakt machen will. Und oft sitzt die total friedlich in ihrer Ecke und man könnte sie einfach in Ruhe lassen, weil die interessiert sich einfach, also sie macht auch nichts, sie liegt da in ihrer Ecke und der Mensch muss immer wieder hin. Und wo ich sage, guck, wie sie dich anschaut, sie sagt doch, sie will ja gar nicht, lass sie doch, sie muss doch gar nicht. Und das ist zum Beispiel eine Freiheit, die ich der Ronja zugestehe, zu entscheiden, keinen Kontakt zu Menschen zu haben. Warum muss sie das? Sie geht ja nicht hin, sie umkreist die Leute nicht, sie fixiert sie nicht, sie macht ja nichts. Dann lass sie doch jetzt. Das haben wir uns so hart erarbeitet, dass die Klappe hält. Jetzt lass sie doch auch in Ruhe. Das ist echt tricky.
Ist es, und es ist auch tricky. Ich finde auch, manchmal ist es ja auch so, dass wir, wenn wir Bekannte haben, Freunde haben und so weiter, und dann guckst du mal so genau hin und du stellst fest, die fühlen sich nicht so richtig wohl, wenn ein Hund auf sie zukommt. Mhm. Sie sagen aber nichts, weil sie irgendwie entweder denken, ah, es kommt irgendwie blöd rüber oder was auch immer. Aber du merkst irgendwie finden sie Hunde okay, aber es ist jetzt nicht so, dass sie unbedingt streicheln müssen. Es ist schon gar nicht so, dass wenn so ein großer Bilbo sich so an sie wirft, dass das irgendwie fühlen sie sich nicht wohl. Dann auch das Gespür zu haben, okay, wenn die zu Besuch kommen, dann weiß ich schon, dann nehme ich Bilbo. Und Bilbo probiert es natürlich auch, gerade bei solchen Leuten dann irgendwie sie zu überzeugen, wie lieb er ist. und macht das dann, wie das so oft ist, kennst du das Verhalten dann auch oft, noch dreimal mehr. Und dann weiß ich, ich halte ihn fest oder tue ihn in einen anderen Raum, weil er einfach groß ist. Und weil ich merke, die Menschen fühlen sich schlicht und ergreifend nicht wohl. Und genauso, und das finde ich ein riesen, riesen Glück, ist, dass meine Tochter einfach auch inzwischen mit 2,5 sieht, ah, Bella möchte gerade nicht. Und sie sagt das auch. Und dann geht sie so hin und sagt, hallo, guten Morgen, Bella. Aber morgens ist ja immer das große Begrüßungszeremonie irgendwie angesagt. Und sie checkt sofort und sagt dann auch, oh, ich glaube, die möchte gerade nicht. Sagt ihr, nö, die möchte, glaube ich, gerade wirklich noch. Die will noch ein bisschen Bubu machen. Mhm. Ja, okay. Hallo, Spanier. Das ist dann halt die nächste dran.
Ja. Und das ist ja was Gegenseitiges. So könnte auch deine Tochter sagen, ich möchte jetzt nicht von 400 Hunden belagert werden.
Warst sie tot. Ja,
und das ist halt, das ist eigentlich eine Freiheit, die jeder haben muss. Also sowohl ein Hund als auch ein Mensch muss die Freiheit haben zu entscheiden, wie viel Kontakt er aufnehmen möchte zu einem anderen. Und es gibt wahrscheinlich auch einfach Hunde, die völlig zufrieden damit sind, wenn das ein sehr mikroskopisch kleiner Kreis an Menschen und Hunden ist in ihrem Leben. Die brauchen vielleicht auch gar nicht mehr. Und das ist dann auch in Ordnung. Und vielleicht ergibt sich das und man kann ja auch, und es ist ja auch bei ganz vielen Hunden so, dass sie ein paar Anläufe brauchen und eine längere Kennenlernphase, um dann zu sagen, okay, den nehme ich jetzt auch noch auf in den Kreis der Menschen, die ich mag.
Besseres Schlusswort geht nicht, würde ich sagen. Vielen Dank für heute. Vielen Dank für einen sehr freiheitlichen Podcast, sehr lang geworden heute, aber man merkt auch, dass es ein Thema ist, das uns umtreibt.
Wir haben auch jetzt einfach viel über unsere Hunde gesprochen, das war auch mal schön.
Das war auch mal schön und in der nächsten Ausgabe reden wir über Ehrlichkeit. Wie ehrlich sind wir denn, wenn es um unsere Hunde geht? Und das ist ein bisschen ein tricky Thema, aber ich freue mich sehr drauf. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, Mike. Ciao.
Tschüss.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.